Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röske, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcast möchte ich drei Gründe darstellen, warum das menschliche Gehirn kein Computer ist. Zuerst ein paar Hintergründe. Das Thema HMI, Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle, beinhaltet ja schon im Namen und erst recht in den Inhalten, in den Themen, mit denen es sich beschäftigt, das Zusammenspiel von Mensch und Technik. Das heißt, die zwei Seiten, auf der einen Seite die technologische Seite und auf der anderen Seite den Menschen. Der Mensch hat eine ganze Reihe ganz wunderbarer Eigenschaften und auch eine ganze Reihe völlig überraschender Probleme an bestimmten Stellen. Und er besteht nicht nur aus dem Gehirn. Wir haben auch Augen, die bestimmte Informationsmengen aufnehmen können. Wir haben Ohren, für die gilt das Gleiche. Wir haben Sensoren in der Haut. Wir haben diverse Aktoren wie Füße, wie Finger, mit denen wir Dinge tun können. Alles das sind Sachen, die Beschränkungen in der Mensch-Maschine-Schnittstelle hervorrufen, die auch eigentlich dann den Job überhaupt erst kreieren, den ich ja seit 35 Jahren mache. Und das menschliche Gehirn ist ein zentraler Teil bei der ganzen Geschichte. Und deswegen ein kleiner Ausflug in die Welt der Neurologie. Diejenigen unter euch, die Ärzte oder Ärztinnen sind, die medizinisch vorgebildet sind, die neurologisch intensiver vorgebildet sind, die bitte ich schon mal um Entschuldigung dafür, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas vereinfache. Ich versuche das aber nicht auf eine unzulässige Art und Weise zu machen, sondern mit einer eher anekdotischen Herangehensweise den Kern des Wissens, die Sachen, die wirklich wichtig sind, sauber zu transferieren. Mich hat beim Thema Mensch-Maschine-Schnittstelle schon immer, oder mich haben beim Thema Mensch-Maschine-Schnittstelle schon immer beide Seiten interessiert. Auf der einen Seite die technologische Seite und auf der anderen Seite der gesamte Bereich. Wie funktioniert der Mensch? Wie nehmen wir Informationen auf? Wie verarbeiten wir sie? Wie geben wir sie wieder ab? Und das hat sich bei mir dann auch in dem Doppelstudium Maschinenbau und Psychologie wiedergespiegelt. Maschinenbau für die Technikseite und Psychologie für die Menschseite. Und für mich war Psychologie immer die Wissenschaft vom gesunden Menschen, vom gesunden Geist, von neurologischen Strukturen, die so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Also Informationsaufnahme, Informationsabgabe, diese ganze Thematik, kognitive Psychologie nennt sich das oder auch biologische Psychologie, da geht es dann eben eher um die Themen wie heute, so um neurologische Sachen. Und das sind alles die Themen, die mich interessiert haben. Ich stand damals in einem deutlichen Widerspruch zu meinen anderen Kommilitonen und Kommilitonen, die eher den Krankengeist vor Augen hatten, die eher gesagt haben, ja, mich interessiert es, wenn Menschen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, wie kann ich denen helfen, aus Depressionen rauszukommen, aus Problemstellungen herauszukommen. Und diese zweite Sicht auf die Psychologie ist auch die, die viele Leute, ich sag mal, Leute aus dem Umfeld oder Menschen, die sich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigen haben, ja, ach, dann analysierst du mich ja jetzt und ach, jetzt willst du mich dann von meinen Macken heilen und wenn du Psychologie studierst oder Psychologe bist. Ja, viele wollen es, Aber die Psychologie ist im Kern eigentlich eine Naturwissenschaft und keine Geisteswissenschaft und auch schon gar keine heilende Wissenschaft, sondern eine analytische, die sich anschaut, was ist denn eigentlich da, was haben wir. Und ich bin immer kritisiert worden, auch für diese Doppelrolle, die ich habe, mit Technologie auf der einen Seite und der Psychologie auf der anderen Seite. Ja, du willst doch wiederum nur Menschen ausquetschen, du willst optimieren. Und meine Antwort war darauf immer, ich sorge für Arbeitsumgebungen, ich sorge für Maschinen, ich sorge für Technologie, die so gestaltet ist, dass sie dem menschlichen Geist entspricht, dass sie die positiven Seiten verstärken, dass die negativen Themen gar nicht erst aufkommen. Und dass das nicht der Fall ist und dass das bis dato nur in sehr eingeschränktem Maß funktioniert hat, bin ich gerne bereit zuzugeben. Mein Ziel war und ist es aber immer, Technologie so zu gestalten, dass sie optimal zum Menschen, zu seinen Fähigkeiten, zu seinen Träumen, seinen Wünschen passt. Also die Beschäftigung mit dem Gehirn ist für mich immer das Erlernen eines Verständnisses, das Erreichen eines Verständnisses für die Stärken und Schwächen, um die Balance in der Mensch-Technik-Interaktion hinzubekommen und am Ende Technologie so zu gestalten, dass die Stärken des Menschen genutzt werden und die Schwächen kompensiert. Aus meiner Sicht auch die deutlich bessere und deutlich nachhaltigere Herangehensweise, wenn ich gar nicht erst Menschen oder wenn ich Menschen gar nicht erst in Situationen bringe, in eine Technologieinteraktion bringe, die eventuell zu Problemen führen könnte, weil sie Menschen überfordert, weil sie nicht menschengerecht ist, weil sie halt nicht den Fähigkeiten des Menschen entspricht. Also wenn ich da vorab schon was mache, gehe ich ja an die Wurzel des Übels ran, mache nicht nur eine Symptombehandlung. So einer der großen Kritikpunkte, die auch viele Psychologen sich selber sagen, das ist die Krise der Psychologie, ist es damals behandelt worden, oder unter dem Thema haben wir das damals behandelt im Studium. Ist es denn eigentlich für einen Psychologen statthaft? Ist es denn eigentlich moralisch und ethisch in Ordnung, einen Menschen, der von der Arbeitswelt, von der Umgebung, der ist, und dazu gehört auch die Technologie, komplett entfremdet worden ist, der dadurch in Probleme gestürzt worden ist, der Depressionen, der Ängste erfährt? Kann man diesen Menschen eigentlich reparieren, heilen und dann wieder diesen Umständen aussetzen? Ist es denn moralisch vertretbar, diesen dauerhaften Kreislauf, diese Tretmühle zu befeuern mit einer Tätigkeit als Psychologe? Und den Gedanken fand ich interessant. Der ist von vielen Psychologen, die ich damals kannte, auch die ich heute noch kenne, negiert worden. Ja, nein, sei ja gar nicht so und so dürfe man es nicht sehen und anyway, dieser kleine Vorlauf für euch als Hintergrund dafür, warum ich mich denn eigentlich mit dem Thema Gehirn auseinandersetze und ja, warum ich denn diesen Podcast jetzt hier aufnehme mit den drei Gründen, warum das menschliche Gehirn kein Computer ist. Noch ein bisschen zum Hintergrund. Was ist das menschliche Gehirn? Das ist in unserem Kopf drinne. Der einzige sichtbare Teil des menschlichen Gehirns sind die Augen, die wir haben. Die sind so eng neuronal verbunden mit dem Informationsverarbeitungssystem, was wir im Kopf haben, dass man es als Teil des Gehirns betrachtet. Es besteht aus rund 100 Milliarden Nervenzellen. Die Zahlen schwanken so irgendwie zwischen 80 und 110. Und ich nehme der Einfachkeit halber mal die 100, weil im Endeffekt ist es relativ egal. Es sind jedenfalls sehr, sehr viele Nervenzellen, aus denen das Gehirn besteht. Und jede dieser Nervenzellen hat rund 5.000 bis 10.000 sogenannte Synapsen. Das sind Schaltstellen zu anderen Neuronen. Über diese Synapsen werden Informationen an andere Neuronen weitergeleitet. Oder eben auch nicht. Ja, das ist eben das große Geheimnis, was dahinter steht, oder die große Kunst, die das Gehirn beherrscht, dass diese Neuronen Dinge tun oder auch Dinge nicht tun, Informationen weiterleiten oder auch nicht weiterleiten. Und daraus entsteht unser Denken. Und um die Zahl mal in ein vernünftiges oder in ein einigermaßen erfassbares Verhältnis, diese Zahl in ein einigermaßen verständliches Verhältnis zu setzen, das ist ungefähr so, als ob man die 12- bis 15-fache Erdbevölkerung hat. Na, man hat also eine Population von Menschen, die 12 bis 15 mal die Erdbevölkerung darstellen oder repräsentieren. Und jede dieser Personen hat ein Smartphone mit 5.000 bis 10.000 Kontakten in der Hand. Das ist im Wesentlichen das, was das Gehirn ist. Und mit diesen Kontakten wird konstant kommuniziert. Nicht mit allen gleichzeitig, mal mit manchen mehr, mit manchen weniger. Mit vielen gleichzeitig, auf eine sehr komplexe Art und Weise. Und das ist das, was das menschliche Gehirn ist. Und es ist, ich habe es glaube ich schon gesagt, die komplexeste Struktur, die wir im Universum kennen. Und für mich die Frage, aber das ist eine philosophische Frage, deswegen stelle ich jetzt gar nicht so heraus, nicht so ans Ende, aber es ist für mich eine Frage, werden wir jemals in der Lage sein, mit dem menschlichen Gehirn, unter Nutzung des menschlichen Gehirns, das menschliche Gehirn zu verstehen? Ist diese Struktur in der Lage, sich selber komplett zu durchdringen? Ich habe meine Zweifel. Wir werden es wahrscheinlich nie ganz und gar und komplett verstehen. Aber wir wissen eine ganze Menge. Wir wissen schon eine ganze Menge darüber. Wir wissen zum Beispiel, welche Teile des Gehirns wofür zuständig sind. Welche sind für das bewusste Denken zuständig? Welche fürs Hören? Welche fürs Sehen? Welche Teile sind für die Selbstkontrolle zuständig? Wo sitzen denn die Reflexe? Ja, so, wir haben ja so den Atemreflex, der ist so halbwegs kontrollierbar. Und dann haben wir Herzschlag und Verdauung. Die sind von den meisten Menschen nicht kontrollierbar, bewusst. Die sind dann in ganz tieferen Teilen des Gehirns. Also da haben wir ganz gut einen Überblick, wie was funktioniert. Haben da so, gibt da so Kartografien des menschlichen Gehirns, kann man sich dann anschauen. Abbildungen, wie gesagt, was wird wo dargestellt, was wird wo verarbeitet. Und da wissen wir eine ganze Menge drüber. Wir wissen auch eine ganze Menge darüber, wie die Informationsübertragung stattfindet. Also wie werden die Informationen zwischen den einzelnen Neuronen an eben jenen Synapsen, an diesen Schaltstellen, übertragen. Und da werden meistens irgendwelche Chemikalien ausgeschüttet und die werden dann auf der anderen Seite angenommen und dann werden die wieder neutralisiert. Und also das passiert in so Spalten zwischen den Neuronen, dass dort dann diese Informationen auf diese Art und Weise ausgetauscht werden. Kleine Fußnote hier, viele Medikamente und die allermeisten Drogen greifen genau an diesen Stellen an. Also die manipulieren diese Informationsübertragung. Da werden dann bestimmte Stoffe eingeschleust, die da nicht reingehören. Da wird die Produktion bestimmter Stoffe unterdrückt oder gefördert. Also das sind so Themen, die passieren dort und so funktionieren halt Drogen und Medikamente. Alles das wissen wir. Das Ganze ist aber ein sehr mechanistisches Bild des Gehirns. Das ist, es hat mal jemand verglichen, das ist ungefähr so, als ob man mit einem Flugzeug auf 10.000 Metern Höhe über Europa fliegt und sagt, ach, guck mal, da ist ja Paris, da ist ja London, da ist ja Berlin. Und hat also einen Überblick, man sieht so ein bisschen die Flüsse vielleicht, die großen Meere, die Küstenlinien kann man sehr gut erkennen. Was wir nicht erkennen können, sind die einzelnen Menschen. Die sehen wir aus dieser Höhe nicht und wir sehen auch vor allem nicht die Motivation, die die einzelnen Menschen haben, was sie antreibt, warum sie bestimmte Dinge machen. Das ist also ungefähr so, als ob man über Europa fliegt und versucht zu verstehen, wie die Finanzpolitik der Europäischen Union funktioniert. Von daher versuchte man in der Geschichte und bis einschließlich heute das menschliche Gehirn mit immer der Technologie zu erklären, die am weitesten fortgeschritten ist. Man hat diese sehr komplexe Struktur, die man halt in bestimmten Bereichen verstanden hat, in anderen Bereichen gar nicht verstanden hat, immer mit der Technologie verglichen, die am weitesten fortgeschritten war, also eine Dampfmaschine oder eine Uhr. Und heute ist das eben der Computer. Der kleine Computer, den wir da in unserem Kopf drin haben. Ja, meine Festplatte ist heute mal wieder gut geputzt. Das sind alles so Aussagen, Metaphern, die verwendet werden und die halt eben sehr falsch sind. Man, das liegt erstmal nahe. Ne? Es gibt ja so Analogien, die wir haben, also die Festplatte, da wo wir auf dem Computer die Daten langfristig ablegen. Dort, das könnte ja parallel sein zum Langzeitgedächtnis, der Arbeitsspeicher des Kurzzeitgedächtnis. Dann habe ich meine Sensoren, die die Eingaben verarbeiten. Ne? Also das wäre beim Computer eine Maus oder eine Tastatur. Das wäre beim Menschen dann vielleicht die Augen oder die Fingerkuppen, mit denen ich bestimmte Dinge fühle. Und ja, Ausgabebildschirm, das wäre dann vielleicht die Sprache, die wir sprechen, oder die Hände, die bestimmte Gesten oder Schalterbewegungen ausführen. Also alles das könnte eine gute Analogie sein, könnte funktionieren. Fakt ist aber, dieser Vergleich hinkt auf allen Ebenen. Das funktioniert so nicht. Und ich habe jetzt drei Gründe dafür, die relativ gut und deutlich darstellen, warum das so der Fall ist. Der erste Punkt ist, und an dieser Stelle, wenn ich bei meinen Keynotes darauf komme, kleiner Werbeblock, wenn ihr euer Event mit einer Keynote aufwerten wollt, ob es eine Konferenz ist, ein Firmen-Event, und ihr wollt jemanden haben, der über Mensch und Technik, der über diese Themen, die ich hier im Podcast rede, für euch eine Keynote hält, dann meldet euch bitte bei mir. So, Werbeblock beendet. Wenn ich das bei einer Keynote mache, wenn ich über dieses Thema rede, dann mache ich an dieser Stelle mal eine kleine Meditation. Also lasse dann meine Zuhörer aufstehen und jetzt fangt mal an zu meditieren. Das werde ich jetzt nicht machen, aus einem ganz bewussten Grund. Ich weiß nicht, wo ihr diesen Podcast hört. Und ich weiß aber, dass es viele gibt, die ihn im Auto hören. Und wenn ich euch jetzt hier so ein bisschen sanfte Musik einspiele und ein paar beruhigende Worte spreche und ihr euch auf euren Atem fokussiert, dann kann es gut sein, dass der ein oder die andere mitmacht, obwohl er oder sie das nicht sollte. Von daher rede ich da etwas abstrakter drüber. Wenn Menschen meditieren, es gibt verschiedenste Arten der Meditation. Und eine Art der Meditation ist die buddhistische Atemmeditation. Da fokussiert man sich auf den Atem und guckt sich selber beim Denken zu. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Wie gesagt, tut es im Moment nicht, wenn ihr das nicht könnt. Tut es, wenn ihr sicher seid, wenn ihr auf eurem Sofa sitzt oder in eurem Bett liegt. Einfach euch selber mal beim Denken zuzuhören oder zuzuschauen. Das ist eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Und ihr werdet feststellen, es gibt da unendlich ablaufende Gedankenketten. Also ein Gedanke triggert den nächsten. Ein Gedanke, den man hat, sorgt dafür, dass wir in eine bestimmte Richtung denken. Und es gibt auch eine Geschichte von Edgar Allan Poe, in der das sehr sauber dargestellt ist, wo ein Mensch über eine Straße geht mit einem Freund und der Freund sagt, ja, du denkst gerade da und daran, und dann konnten sie halt eben gemeinsam rekonstruieren. Er hat, ich weiß jetzt nicht, ob es genau so war, aber er hat ein Pferd gesehen und dann musste er an einen Wagen denken und dann beim Wagen musste er an Räder denken und so weiter. Und dann haben sich diese Gedanken immer weiter fortgesetzt und das machen wir. Also unser Gehirn ist eine Assoziationsmaschine. Wir sind ständig damit beschäftigt, aus einem Gedanken den nächsten herauszuentwickeln. Und das kann sehr, sehr wilde Formen auch annehmen, dass man von einem zum anderen wild durch die Gegend springt und man dann so mal einen Moment innehält und rückwärts blickt, dann halt, wie bin ich denn jetzt auf diesen Gedanken gekommen? Ja? Warum habe ich denn jetzt gerade wieder an jenen Menschen gedacht? Dann wird man feststellen, da sind teilweise ganz, ganz wilde Sprünge drin. Und das ist das, was Buddhisten als den Affen im Hirn oder den Affen im Kopf bezeichnen. Dieser innere Affe, der immer von einem Ast zum nächsten springt, ja. Der Affe ist unser Fokus und die Äste sind die Gedanken und er hangelt sich von einem Gedanken wild zum nächsten und zum nächsten. Manche haben miteinander zu tun, manche auch nicht. Und Ziel der Meditation ist es, und deswegen mache ich das auch, diesen Gedankenstrom wenigstens für einige wenige Momente zu unterbrechen. Ruhe im Hirn zu schaffen. Dafür zu sorgen, dass eben dieser Affe nicht ständig von Ast zu Ast springt. Ist beim Computer völlig anders. Ein Computer ist eine Datenspeicher und dabei eine Verarbeitungsmaschine. Der hat keine Assoziationen. Der entwickelt nur entsprechend seiner Algorithmen die neuen Gedanken oder die neuen Ideen, die Resultate, die er erzeugt. Und ist da halt eben komplett anders strukturiert. Kurze Frage. Erinnerst du dich, was du vor 3 Wochen am Dienstagabend gegessen hast? Mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du dich daran nicht mehr erinnern. Du weißt es einfach nicht mehr. Du hast es vergessen. Und das ist auch völlig okay. Unser Gehirn darf auch Dinge vergessen. Das ist überhaupt kein Problem. Dem Computer würde das nicht passieren. Wenn ich dem reinschreibe in irgendeine Notiz-App oder in irgendeinen Kalender, da habe ich Bratwurst mit Kartoffelsalat gegessen, dann weiß das der Computer. Und wenn der jetzt nicht gelöscht wird oder kaputt geht, dann weiß der das auch in 10, 20, 30 Jahren noch. Völlig unverändert. Solltest du allerdings am Dienstag vor 3 Wochen ein besonders emotionales Abendessen gehabt haben, also zum Beispiel das erste Date mit deinem neuen Freund oder deiner neuen Freundin. Oder hast du an dem Abend einen großen Streit gehabt oder warst du in einem ganz besonders edlen und teuren Restaurant essen. Dann wirst du das auch noch wissen. Das heißt, wir haben in dem Wissen eine emotionale Konnotation drinne. Also je emotionaler etwas ist, desto besser erinnern wir uns daran. Das ist auch beim Computer nicht der Fall. Der Computer erinnert sich gleich gut oder gleich schlecht an alles, egal wo es auf der Festplatte abgelegt ist, egal wie es abgelegt ist. Im Endeffekt ist es immer das Gleiche, was da entsprechend passiert. Die Daten werden abgerufen, angezeigt und das war's. Zumal ein Computer auch keine Emotionen hat. Ja, also das Thema assoziatives Gedächtnis, der erste Punkt. Ich bin mir bewusst, durch das Thema künstliche Intelligenz verändert sich da so ein bisschen was. Da kommt so ein bisschen was ins Rutschen, aber da sind wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Und ob es jemals so weit kommen wird, dass ein Computer, dass eine künstliche Intelligenz assoziativ denkt, wage ich zu bezweifeln. Zweiter Punkt, das Thema Speicherkapazität. Man weiß, dass die Speicherkapazität des menschlichen Gehirns riesig ist. Man hat auch nicht mal nur den Ansatz einer Ahnung davon, wo diese Grenze sein könnte oder ob es überhaupt eine gibt. Ist vielleicht das menschliche Gehirn ein Datenspeicher, der unendliche Mengen Daten abspeichern kann? Der Gedanke ist, hört sich ein bisschen provokativ an, ich kann mich noch nicht mal an die Vokabeln von gestern erinnern. Hat aber andere Gründe. Prinzipiell scheint ein menschliches Gehirn zumindest eine nahezu unendliche Speicherkapazität zu haben. Eine Computerfestplatte, das wissen wir, ja, wir kriegen unseren neuen Computer und dann spielen wir so ein bisschen Software drauf. Dann kommen so die ersten Daten drauf und dann fahren wir in Urlaub und dann kommen Urlaubsfilme und Urlaubsfotos da drauf und dann kommt noch ein bisschen die Musiksammlung und so wird so eine Festplatte, wird dann immer voller und immer voller und immer voller. Solange die noch einigermaßen leer ist oder nicht allzu voll ist, funktioniert der Computer noch ganz hervorragend. Irgendwann ist die Festplatte komplett voll und nichts geht mehr. Das heißt, je mehr Daten ich auf einer Festplatte in einem Computer speichere, desto langsamer wird sie bis zu dem Punkt, dass eben nichts mehr geht. Ein alter Schulfreund von mir ist ein absolutes Sprachengenie. Er spricht irgendwie was zwischen 12 und 15 Sprachen fließend, darunter Sprachen, die auch als nicht erlernbar gelten, wie Finnisch. Oder er spricht Urdu, er spricht Japanisch, Thai, Chinesisch, also Unmengen an Sprachen. Er hat eine riesige Menge an Wissen in seinem Gehirn gespeichert, Vokabeln, Grammatik. Und er sagt selber, je mehr Sprachen er lernt, desto leichter fällt es ihm. Ja, also obwohl sein Gehirn mit diesen 12 bis 15 Sprachen ja eigentlich aus allen Nähten platzen müsste, ist nicht der Fall. Der ist hochintelligent, der ist hochkommunikativ und sagt eben selber, je mehr ich lerne, desto einfacher fällt es mir. Das drängt den Gedanken auf, dass ein Gehirn immer besser wird, immer mehr Kapazität hat, je häufiger es benutzt wird. Also so wie ein Muskel. Wenn ich einen Muskel habe, Und ich trainiere den nicht, dann zerfällt er. Und wenn ich ihn trainiere, dann wird er groß und stark. Und das Gehirn scheint nach einem ähnlichen oder sogar dem gleichen Prinzip zu funktionieren. Wenn ich es nicht nutze, zerfällt es. Wenn ich es nutze, dann wird es immer besser. Also das Gehirn kennt keine Abnutzungsspuren, es kennt nur Spuren des Nicht-Nutzens. Ganz, ganz wichtiger Gedanke für jeden und jede von euch, auch gerade wenn ihr vielleicht ältere Menschen in eurem Umfeld habt, die mal sagen, hirch, wird alles immer schlechter. Üben, 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 üben. Das funktioniert. Ein Computer verfällt bei der Benutzung. Ja, sowohl die Software als auch die Hardware. Da passieren manchmal sehr komische Dinge. Ich habe mich da am Harman damals auch mit einem Kollegen lange unterhalten, der eben sich mit dem Thema Verfall von Software durch die Benutzung auseinandergesetzt hat. Es war immer nicht so richtig klar, warum tritt es auf, aber es tritt auf. Also da habe ich dann, je häufiger ich etwas benutze, verfällt. Das Gleiche gilt dann eben auch für Festplatten. Das haben wir jetzt mit den SSDs und den Harddisk Drives nicht mehr ganz so stark, aber die mechanischen Laufwerke, die sind irgendwann kaputt gegangen. Die hatten ganz klar so und so viele Schreib- und Lesezyklen und dann sind die Dinger kaputt gegangen. Und je mehr ich es benutzt habe, desto schneller ist es kaputt gegangen. Also, da auch wieder ein ganz entscheidender Unterschied zwischen dem menschlichen Gehirn und einem Computer. Je mehr ich das Gehirn nutze, desto besser wird es und desto kräftiger und stärker wird es. Und der dritte Punkt, das menschliche Gehirn verändert sich ständig. Es gibt im Deutschen den Spruch, wenn die meisten von euch kennen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Läuft darauf hinaus, was wir als Kinder lernen, dass das ist gut und richtig. Und wenn wir dann ein gewisses Alter haben, wenn also aus Hänschen dann Hans wird, dann lernen wir nichts mehr. Das alte Bild, was dahinter steht, ist, das Gehirn ist ein leeres, weißes Blatt Papier, wenn wir als Babys auf die Welt kommen. Und dann lernen wir, dann bilden sich Verknüpfungen heraus. Dann nehmen diese 100 Milliarden Neuronen, die wir haben, die Arbeit auf und suchen sich andere Neuronen und bilden dann entsprechend eine Verbindung aus. Und das können dann nicht nur einzelne sein, es können ganze Neuronenpakete sein, die sich miteinander verbinden, wenn wir Dinge lernen. Das ist, merkt ihr sehr deutlich, wenn man zum Beispiel ein Musikinstrument lernt oder wenn man, nehmen wir das Autofahren, ist auch ein sehr schönes Beispiel. Wenn man mit dem Autofahren anfängt, die meisten von euch werden sich vielleicht an seine oder ihre erste Fahrstunde erinnern. Das war alles fürchterlich, erst mal aufregend und dann auch noch wahnsinnig kompliziert. Bremsen, Kuppeln, Schalten, Lenken, Gucken. Also wir haben da vielleicht 10% von den Sachen, die man gleichzeitig macht, hinbekommen. Wenn man dann seinen Führerschein hat, geht es schon ganz gut. Und dann, wenn man so 10, 12 Jahre gefahren ist, dann kann man nebenbei auch noch quatschen und Musik hören und so weiter. Also da werden dann viele Sachen automatisiert. Und das kommt eben dadurch zustande, dass solche neuronalen Verbindungen hergestellt werden. Und das Bild, was bis vor wenigen Jahren noch gültig war, hieß, naja, so bis Mitte 20, da passiert noch richtig viel und danach passiert eigentlich nichts mehr. Ja, also so ein Gehirn, was dann mit Mitte 20 einen gewissen Status hat, das hat es, bis wir aufhören zu atmen, das bleibt dann halt in diesem Zustand. Das stimmt nicht. Wir wissen heute, dass Gehirne unglaublich dynamisch sind und sich ständig und konstant verändern. Konstant sich neu verkabeln. Also ich verdrahte gerade eure Hirne neu. Dadurch, dass ich euch Wissen übermittle, was ihr vielleicht vorher nicht hattet oder vielleicht nicht so konkret hattet oder nicht in diesem Zusammenhang hattet, das wird jetzt bei euch abgelegt und damit wird euer Gehirn neu verschaltet. Und ich sage auch schon mal Dankeschön dafür, dass ich eure Gehirne hier neu verschalten darf mit meinem Wissen, was ich hier fallen lasse. Es bleibt also dynamisch und auch hier wieder das Phänomen, je mehr ich es nutze, desto besser wird es. Ja, also der Verfall im Alter, der entsteht, weil es nicht richtig genutzt wird. Wenn also dann Menschen älter werden, weniger Sozialkontakte haben, weniger Reize von außen haben, vielleicht dann auch, ich bin erstmal ganz bösartig hier, nur noch irgendwelchen Unterhaltungsbullshit im Fernsehen angucken, intellektuell nicht mehr gefordert sind, Ja, man sieht es bei vielen, die in den Ruhestand gehen, die dynamische, intelligente Menschen waren, solange sie arbeiteten und dann ein halbes Jahr, nachdem sie in Rente gegangen sind, nichts mehr kriegen und auch geistig verfallen. Das ist wieder eine Sache, die mit der Nichtnutzung zu tun hat. Also der Verfall im Alter ist nicht naturgegeben, abgesehen von Krankheiten wie Alzheimer und Demenz. Die lassen wir mal außen vor. Aber als solches ist das Gehirn in der Lage, bis ins hohe Alter zu lernen, zu arbeiten und sich entsprechend neu zu verschalten. Noch das ist bei einem Computer nicht gegeben. Das kann ein Computer. Hier ist kein lebendes Objekt. Ja, wenn ein Computer kommt, wie er ist, der hat da einen Chip drinne. Der hat dann den neuen Apple M3-Chip drin oder M4-Chip drin, der hat dann Nvidia drin, eine Grafikkarte, was auch immer, und der kommt so und der ist so und fertig. Da kann man jetzt mit Software das eine oder andere noch ein bisschen dran rummachen, aber im Endeffekt die Hardware, die Grundstruktur, die da drunter liegt, die verändert sich nicht bei einem Computer. Und zum Schluss nochmal ein Thema, das Thema Unfälle, Hirnschäden, Schlaganfälle. Ja, die können zu erheblichen Ausfällen des Gehirns führen, aber in sehr, sehr vielen Fällen übernehmen dann andere Hirnstrukturen die Aufgaben der beschädigten Hirnteile. Ist gar nicht so selten, dass das halt eben, ja, einzelne Teile ausfallen nach Unfällen oder Schlaganfällen, aber dann nach langer, zäher, harter Trainings- und Übungszeit, auch hier wieder nutzen, ja, können andere Hirnteile das entsprechend mit übernehmen. Kann Computer auch nicht, wenn eine Grafikkarte kaputt ist, ist eine Grafikkarte kaputt, da kann die Maus jetzt nicht den Job übernehmen, plötzlich Bilder auf den Bildschirm zu schmeißen. Geht nicht, funktioniert nicht. Ja, sind wir auch schon am Ende angekommen unserer heutigen Podcast-Folge. Ich habe drei Gründe dargestellt, warum das menschliche Gehirn kein Computer ist. Wenn ihr also in Zukunft diese Bemerkung hört, ja, mein kleiner Computer oder wir haben ja alle so einen kleinen Computer im Kopf, nein, haben wir nicht. Wir haben eine Konstruktion dort, die weit komplexer ist, die weit faszinierender ist, die weit mehr kann als ein Computer. Die auch viel, viel weniger kann in bestimmten Bereichen als Computer. Aber es gibt bestimmte Punkte, da ist das menschliche Gehirn einem Computer weit überlegen. Ja, die drei Gründe sind, das Gehirn ist ein assoziatives Organ, also diese Gedankenketten, die sich bilden. Ein Gedanke gebiert den nächsten. Wir haben eine hohe emotionale Konnotation drin. Ein Gehirn wird besser durch Nutzung. Je mehr ich es nutze, desto besser wird mein Gehirn. Und ein Gehirn ist dynamisch und selbsterneuernd. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du es gelernt hast und gesagt hast, hey, echt eine coole Sache, feine Angelegenheit, tu mir doch den Gefallen und leite diesen Podcast leite diesen Podcast an eine andere Person weiter. Leite ihn weiter oder mache andere Menschen darauf aufmerksam. Das verschafft mir mehr Reichweite. Der wird dann höher gerankt. Und dann kriegen noch mehr Menschen die Chance, meinen Gedanken folgen zu können. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.